Das kennen wir daraus, dass Menschen Influencern folgen, gefühlt eine Beziehung haben, indem sie jeden Tag teilhaben am Alltag dieses anderen Menschen. Und was wir erleben ist, dass auch die jüngere Generation diesen Menschen mehr Vertrauen schenkt mittlerweile. Also es wird Beziehung wird aber nicht durch echten Kontakt hergestellt, sondern durch Likes, durch Kommentare. Und dadurch oder dadurch, dass das zur Verfügung steht, können natürlich auch politische Akteure ihren eigenen Wahrnehmungsraum ausbilden. Also wo es eben keine kritischen Nachfragen gibt. Ja, leider sind die USA da häufig das Beispiel, ne? Also die Pressekonferenz des Weißen Hauses. Es wird eigentlich nur noch Menschen Zugang ermöglicht, die erwartbare Fragen stellen. Kritik wird damit ausgeschaltet und gleichzeitig werden aber eigene Kanäle benutzt, die eben diese Nahbarkeit auch herstellen. Ne? Man hat plötzlich einen Präsidenten, der auch vom Klo aus twittert nachts. Ne? Das schafft irgendwie eine, wenn man sich gar nicht so reinfühlen, so eine absurde Form von Nähe auch, weil es so ungefiltert ist. Und daraus entsteht die Illusion von Beziehung. Ne? Also, dass ich das Gefühl habe, den erkenne ich, den kann ich nachvollziehen, den spüre ich, den fühle ich. Und dadurch baue ich auch Vertrauen auf.
Das ist Sven Steffes-Holländer, ärztlicher Direktor und Chefarzt für Psychosomatik und Psychotherapie an den Heiligenfeld-Kliniken in Berlin. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und ich freue mich ganz besonders, heute einem Menschen gegenüber zu sitzen. Und so viel darf ich direkt vorneweg schicken. Wenn ich jetzt beginnen würde, seinen Track Record oder das, was er in seinem Leben alles schon gemacht hat, dann wäre wahrscheinlich diese Podcast-Folge jetzt schon beendet. Nichtsdestotrotz will ich zumindest mich mal darauf beschränken, kurz zu sagen, was er aktuell macht. Er ist nämlich aktuell der ärztliche Direktor und Chefarzt der Heiligenfeld-Klinik in Berlin und beschäftigt sich mit dem Thema psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und damit möchte ich zunächst erstmal ganz herzlich den lieben Sven Steffes-Holländer begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, Stefan, ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank.
Und warum wir alle gerade schmunzeln, das darf ich jetzt einfach mal so offen teilen, weil der liebe Stefan Klung hat nämlich sich irgendwie verklickt und hat den Record-Button gedrückt. Und wir hatten gerade schon, so viel darf ich auch schon sagen, einen ganz schönen Flow. Und wir versuchen jetzt mal beide, sag ich mal, diesen Flow und diese Frequenz wieder aufzunehmen. Also, warum das so ganz spannend ist, weil der, und das darf ich auch nochmal vorweg schicken, der Sven ist mir bei LinkedIn über den Weg gelaufen. Und was ich so spannend fand, war, dass er eben sicherlich aus einer medizinischen Sicht, aber eben dann doch, zumindest in meiner Wahrnehmung, mit einer etwas anderen Brille auch zum Teil auf gesellschaftspolitische Themen schaut. Und ich würde das als eine Art systemischen Blick betrachten oder eben beschreiben. Und was ich so spannend finde, ist eben, und das jetzt mal zumindest aus meiner Perspektive, in dem Falle als Patient, dachte ich immer, naja, aber so ein systemischer Blick zum Beispiel auf Medizin, auf Mensch, also der Mensch als System, als Teil einer Umwelt, das müsste doch total naheliegend sein. Und gleichzeitig, das darf ich eben auch sagen, ist manchmal zumindest, und das ist jetzt eben, wie gesagt, mein Blick, N gleich 1, dann doch die Medizin, zumindest auf der Ebene der Intervention, stelle ich mir manchmal die Frage, ob dieser systemische Blick trotz allem vorhanden ist. Und so, und wenn ich jetzt zunächst mal, sag ich mal, das Gespräch so beginne und jetzt in dem Fall Sven, dich frage, ist das irgendwie so, dass ich meine Wahrnehmung täuscht oder ist es so, dass eben dieser systemische Blick zwar latent vorhanden ist und überall auch mitschwingt, aber eben, ja, wie gesagt, jetzt in meiner Wahrnehmung manchmal verloren gegangen ist?
Also ich möchte dir deine Wahrnehmung ja gar nicht nehmen. Die ist ja die Summe deiner subjektiven Erfahrungen und das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Und wenn ich selber, ich bin ja auch Arzt und Patient in Personalunion, also ich bewege mich ja in unterschiedlichen Rollen im Gesundheitssystem und kann schon bestätigen, dass man zum Rückschluss kommen könnte, dass die systemische Perspektive eine ist, die im Medizinbetrieb nur wenig Verbreitung hat. Ich gucke darauf natürlich durch meine ganz eigene Brille. Die Psychosomatik selber ist ja entstanden auch als, ja, ich möchte eigentlich eher sagen, als komplementäre Bewegung zu einem eher mechanistischen Verständnis von Psyche und Körper. Und weil es in der Medizin einen hohen Grad an Veränderungen, an Spezialisierung gab, der viele segensreiche Elemente mit sich gebracht hat, der Operationstechniken verfeinert hat, der uns zum Beispiel auch immunologisch vor vielen unheilbaren Erkrankungen schützt. Und das ist das Ergebnis von Forschung und Spezialisierung. Und jede Spezialisierung hat ihren Preis im negativen Sinne, weil eine generalistische Perspektive verloren geht. Und psychosomatische Medizin, es klingt immer so romantisch, wenn man wie von Ganzheitlichkeit spricht. Das ist leider auch ein Begriff, der sehr stark vereinnahmt wurde, aber ganzheitlich in dem Sinne, dass wir mehr sind als unsere Organfunktionen. Dass auch vielleicht unsere Emotionen irgendwann durch KI getrackt werden kann. Aber das komplexe Zusammenspiel zwischen unseren körperlichen Ereignissen und dem, was an innerlichen Prozessen da ist, in einer Wechselwirkung steht, dass das, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir aufgewachsen sind, uns natürlich zu den Menschen macht, die wir sind. Und ich möchte gar kein Bashing von anderen medizinischen Fachbereichen betreiben, sondern glaube, dass diese Perspektive generell für die Medizin wichtig ist. Also die hat auch eine wissenschaftliche Grundlage. Unser Gehirn ist über das Rückenmark mit all unseren Organen und Organfunktionen verbunden und existiert nicht für sich alleine und steht natürlich in permanenter Wechselwirkung. Es hört sich an wie eine Binsenweisheit, aber es ist etwas, was in der Medizin tatsächlich nicht in allen Bereichen etabliert ist. Und wenn ich Chirurg wäre, würde ich wahrscheinlich auch anders auf den Menschen schauen, als ich das als Psychotherapeut tue, weil unser Handeln auch unser Denken prägt und unser Sein, ne? Und von daher finde ich erstmal beide Perspektiven nachvollziehbar und auch beide Perspektiven dürfen gültig sein. Also es gibt Hoffnung auf eine systemische Betrachtungsweise und gleichzeitig kann man sagen, dass der Status quo das häufig nicht widerspiegelt.
Jetzt hast du ein paar Dinge genannt. Also zum einen, ich bin total dabei. Also ich will auch gar kein Bashing betreiben. Es ist wahrscheinlich eher so eine Art offene, kritische, gemeinsame Betrachtung, die wir da jetzt gerade haben. Du hast viele Dinge genannt, wo ich jetzt als, und das sage ich auch mit aller Demut als Nichtmediziner, voll mitgehe, wo ich auch sage, genau, Spezialisierung und da ist vielleicht eher so der, man würde jetzt vielleicht sagen, integrative Blick vielleicht der passendere, nämlich wie du schon richtig sagst, es gibt sicherlich medizinische Interventionen, wo eine hohe Fachlichkeit, eine hohe Spezifikation absolut valide und notwendig ist und wir ja auch vielleicht sogar in einer Zeit leben, wo wir ganz viele Vorteile daraus ziehen und gleichzeitig, und das habe ich auch so ein bisschen verstanden mit dem, was du gesagt hast, schwingt manchmal so ein bisschen die Frage mit, naja, es gibt ja so ein paar, ich würde jetzt fast sagen, evolutionäre, natürliche Universalprinzipien, wie du schon sagst, die in Anführungszeichen Mechanismen, ist gar nicht so technisch gemeint, oder Dynamiken in einem Körper sind halt eben nicht nur linear und mechanistisch, sondern eben, ne, so das Bein tut mir weh und ja, dann tut mir das Bein weh, dann kann ich jetzt sicherlich, sag ich mal, als Orthopäde oder was auch immer drauf schauen, aber manchmal ist eben das Bein nur ein Symptom für etwas, was dahinter liegt, ne? Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die Daseinsberechtigung, klingt jetzt ein bisschen groß, wenn ich das sage, aber ich meine nur eben für Psychosomatik, wo es eben darum geht, naja, was gibt's da noch für andere Dinge, ne, so im komplexen System, wie man so sagt, wo halt die Ursache oder die Kausalkette eben nicht immer nur da tut weh, dann muss ich da was tun, sondern da tut weh kann auch was ganz anderes bedeuten. Also das ist das eine. Das andere, was ich auch noch gehört habe und wie du schon richtig sagst, naja, so mechanistischer Blick auf den Menschen, da könnte man jetzt sagen, naja, da könnte man jetzt 300 Jahre Aufklärung oder ich weiß nicht, oder sogar noch länger, hat halt irgendwie ein bisschen dafür so gesorgt, dass wir uns an der einen Stelle entkoppelt haben. Und warum ich das so spannend finde, weil jetzt könnte ich direkt den smarten Link eben zu dem machen, wie ich eben auch das von dir auch wahrnehme, womit du dich auseinandersetzt, inwieweit medizinische Themen irgendwie gesellschaftlich aufgeladen sind, vielleicht sogar politisiert werden, vielleicht sogar irgendwie auch in ihrer Deutungshoheit irgendwie, jetzt würde man neudeutsch sagen, gebiased sind von dem aktuellen Blick, wie wir auf die Welt schauen, ne, irgendwie so, oder wie wir auf Gesellschaft schauen. Und da ganz speziell eben auch die Frage an dich, und das eben finde ich so spannend, weil du ja als Mediziner auch sagst, naja, das kann man nicht trennen voneinander. Ne? Also so zum Beispiel alleine die Frage, wann ist eine Krankheit, hat offensichtlich aber auch was damit zu tun, wie wir gerade Gesellschaft verstehen oder wie wir auf die Welt schauen. Ne? Irgendwie so.
Ja,
zumindest in meiner Wahrnehmung.
Ja. Das sind ja tatsächlich auch, ich würde sagen, zu allen Zeiten haben gesellschaftliche Umstände Auswirkungen auf Krankheit und Gesundheit. Das ist kein neues Phänomen, sondern ein Phänomen, was die Menschheit begleitet. Also ich könnte auch sagen, zum Beispiel psychische Gesundheit spielt in Deutschland eine sehr viel größere Rolle als in vielen anderen Ländern. Es gibt sehr viel mehr kassenfinanzierte Leistungen, die in anderen Ländern nur über private Krankenversicherungen abgebildet werden, die hier einen Common Sense haben. Das wird auch von konservativen Kräften nicht grundsätzlich in Frage gestellt, dass es dafür eine Notwendigkeit gibt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, und da gibt es durchaus auch, ja, also auch Entwicklungen, die Sorge auslösen können, dass zum Beispiel die Hälfte der jungen Erwachsenen sich selbst als psychisch krank definiert. Also das könnte man auch positiv lesen, also in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir differenzieren gar nicht mehr so stark. Es ist völlig normal, körperlich zu erkranken im Laufe unserer Lebensspanne. Und es ist irgendwie auch völlig normal, psychisch zu erkranken, weil unser Körper Erkrankungen vielleicht sogar auch braucht auf gewissen Ebenen als Signalgeber. Und auf der anderen Seite zeigt es natürlich, dass es ist natürlich auch schon ein Signal für Belastung oder für gemeinsam erlebte Belastung und deutet natürlich darauf hin, also zum Beispiel die über 65-Jährigen definieren sich nicht so stark als psychisch krank. Jetzt könnte man in Diskurs gehen, ist die eine Generation kränker als die andere? Auch diese Diskussion gibt es seit Jahrhunderten. Aus Perspektive der älteren Generation ist immer die jüngere Generation die vulnerablere, ne, die noch nicht so viel erlebt und durchgemacht hat und das nicht so gut abkann. Also auch diese Betrachtungsweise ist ja nicht neu. Ne? Also die hätten wir vor 100 Jahren genauso finden können wie heute. Und es zeigt aber auch, dass es natürlich ein soziologisch, gesellschaftlich relevantes Thema ist. Wie definieren wir das als Gesellschaft und wie definiere ich es für mich als Individuum?
Wenn wir jetzt mal bei Gesellschaft bleiben und auch so dieses, also den Themenfeld, in dem wir uns gerade bewegen, dann genau, könnte man ja nochmal einen ganz aktuellen Bezug, zum einen, weil ich weiß, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Also, ne, wir leben ja jetzt sozusagen in einer Postära, sicherlich eines der, zumindest für unsere Generation, also zumindest für mich, wo man ganz klar sagen könnte, okay, da haben wir jetzt mal den Link zwischen Medizin, Gesellschaft und Politik und was auch immer das bedeutet, schon mal im eigenen Leib erfahren dürfen, um es jetzt mal, um dieses Wort mal zu benutzen, und gleichzeitig auch hier wieder ganz aktuell, ne, so Pressekonferenz, Kennedy, Gesundheitsminister in den USA, so auch wieder zum Thema, wie sehr hat eigentlich irgendwie Gesundheit auch was mit Identität und, ich glaube, Zugehörigkeit hast du ja auch angesprochen, also gesellschaftliche Wahrnehmung von Krankheit zum Beispiel, bis hin zu wann ist man jetzt eigentlich dann, wenn man das so ideologisch betrachtet, krank und wann eben nicht mehr. Ne? Also das sind ja auch so ein Thema, um das mal so ganz konkret nochmal in den Raum zu stellen, wo du sagst, ja, da lohnt es sich hinzugucken, um vielleicht auf der Ebene ein paar Dynamiken noch besser zu verstehen oder auch noch mal besser nachvollziehen zu können?
Ja, also Medizin hat per se eine politische Dimension, weil das, was wir medizinisch tun können, beruht darauf, was auch gesellschaftlich an Mitteln freigegeben wird oder wo Prioritäten gesetzt werden. Also es ist schwer möglich, das voneinander zu trennen. Und natürlich kommen wir aus einer Phase, in der Medizin deutlich stärker politisiert ist, als Nachwirkung auch der Pandemie. Auch noch nicht alles ist, alle Prozesse, die sich damals abgespielt haben, sind verstanden und integriert. Alle sind irgendwie froh, dass es vorbei ist und man sich nicht mehr damit auseinandersetzen muss. Aber die Dynamiken, die sich gezeigt haben, wirken natürlich fort. Eine dieser Dynamiken ist, also zum Beispiel gemessen am Grundbedürfnis der Zugehörigkeit. Das gab es aber vorher auch schon. Es gab vorher schon Impfbefürworter und Impfkritiker beispielsweise. Sehr ideologisch, auch völlig losgelöst von Fakten. Also erlebe ich zumindest so, es gibt viele, die dem widersprechen würden, gestalteter Diskurs. Und in den USA vermischt sich das natürlich auf vielen Ebenen. Also es geht, und da spielt der Aspekt des Postfaktischen durchaus eine Rolle. Also es geht nicht mehr um Evidenz, sondern es geht um Deutungshoheit. Also wer bestimmt eigentlich, was Fakt ist und was nicht. Und das menschliche Gehirn ist fähig zum Aberglauben. Das war es auch schon immer. Und Aberglaube hatte auch schon immer eine stabilisierende Funktion oder potenziell stabilisierende Funktion für Menschen, weil sie natürlich Komplexität reduziert. Und das Beispiel, was du genannt hast, war ja also auf vielen Ebenen interessant. Es gab diese Pressekonferenz. Dann wurde eigentlich das Mittel, was weltweit bei Schwangeren am häufigsten eingesetzt wird, diskreditiert. Also im Sinne von Paracetamol löst, also die Mütter, die während der Schwangerschaft Paracetamol nehmen, gefährden ihr Kind und sind eigentlich die Verantwortlichen dafür, dass ihr Kind dann Autismus entwickelt. Jetzt muss man dazu sagen, Neurodivergenz, Autismus, ADHS sind medizinisch betrachtet Themen, wo es durchaus einiges los ist. Also auch der, gerade wenn man auf die USA guckt, derjenige, der die Diagnosekriterien für Autismus-Spektrumstörungen festgelegt hat, sieht es mittlerweile viel kritischer. Es gibt eine Inflation von Autismus-Diagnosen, die einfach mit veränderten Wahrnehmungen zusammenhängen. Und genau in diese Kerbe schlägt das ja. Also es ist ein Thema, wo es Verunsicherung gibt und per Dekret wird Klarheit hergestellt. Also die Ursache ist gar nicht so kompliziert, sondern ihr müsst einfach nur die Schmerzen ertragen während der Schwangerschaft und dann haben wir das Problem gelöst. Also ist ja super, ne, als Idee. Und es wäre toll, wenn es so wäre. Und Monokausalität ist enorm erleichternd für Menschen. Und das wird natürlich sehr gut bedient.
Also das eine jetzt mal eben kurz Klammer auf, jetzt nur wirklich noch nicht mal gesundes Halbwissen. Weil ich das richtig abgespeichert habe, kannst du mich sofort korrigieren. Irgendwie habe ich mal gelesen, dass auch derjenige, der, ich weiß nicht, ADHS nicht erfunden ist, ja Quatsch, aber der diese Diagnose gestellt hat, hat auf dem Sterbebett dann irgendwann gesagt, dass er irgendwie sich, ist das das, was du meinst? Oder zumindest, also ich habe den Namen gerade nicht parat, irgendwie
genau,
auf dem Sterbebett nochmal irgendwie selber zumindest.
Er lebt noch.
Ah, der lebt noch. Ja. Ah, okay, um Gottes Willen. Dann nochmal, noch nicht mal gesundes Halbwissen, aber irgendwie selber so einen Erkenntnisprozess durchlaufen hat und irgendwann gesagt hat, dass das, was er vor, keine Ahnung, 40 Jahren mal als Definition in den Raum gestellt hat, irgendwie revidieren muss oder ich weiß nicht, zumindest mal irgendwie nochmal verändern muss. Korrekt, oder?
Was auch in der Medizin ein völlig normaler Vorgang ist, wenn man neue Evidenz hat und also ist ja eher positiv, wenn man 30 Jahre später mehr weiß, als man vor 30 Jahren wusste. dass die Geschichte der Medizin ist voller Wolken, also wo sich Ansichten durchaus nochmal verändern. Schwierig wird es natürlich, wenn genau diese Unsicherheit von Politik eben als Kulturkampf benutzt wird. Ne? Mhm. Also im Sinne von diejenigen, die Masken tragen, um sich gegen Infektionen zu schützen, haben, ne, also der Begriff des Maulkorbs für einen medizinischen Gegenstand ist schon eine starke Wertung. Ne? Und das geht ja eigentlich dann, wenn man zumindest gut, Beziehung ist nie sachlich, auch Beziehung zwischen Politik und Gesellschaft ist nie sachlich, sondern immer auch nur auf einer Beziehungsebene zu verstehen. Und das bildet sich natürlich dadurch ab. Mhm. Und leider, also du hast ja von Demut gesprochen gegenüber medizinischen Themen, also auch weder Donald Trump noch Robert F. Kennedy sind Mediziner oder haben einen medizinischen Hintergrund. Ihnen fehlt aber jegliche Demut, also im Umgang mit diesen Themen.
Hm. Hm. Meine Frage an der Stelle, du hast jetzt auch mehrfach erwähnt, da bin ich auch total dabei. Ich glaube ja auch zutiefst, dass Phänomene, die wir heute auf ideologisch oder auf gesellschaftlicher Ebene betrachten, sind manchmal gar nicht so neu. Also ne, man kann da irgendwie, keine Ahnung, 2000 Jahre ins Alte rum zurückgehen. Da kann man wahrscheinlich auch Leute manchmal in Bezug auf ihre Wahrnehmung fragen, dann würden die wahrscheinlich jetzt nicht dieselben Worte, aber irgendwie dieselben Muster beschreiben, wie alles schneller wird und irgendwie komplexer und so. Wie gesagt, die würden andere Begriffe benutzen, aber in deren Wahrnehmung ist irgendwie auch alles wird immer mehr und immer überfordernder. Worauf ich hinaus will ist, und das vielleicht eben tatsächlich nochmal die Frage, ist es so, dass wir vielleicht gerade auch durch, weiß jetzt nicht, Social Media und Co., diese Kommunikationssysteme, die wir haben, gefühlt gerade merken, dass das mehr wird, oder ist es übergriffiger in unser System, oder warum ist das gerade so präsent, oder ist es gerade einfach nur eben auch vielleicht sogar ein historisches Phänomen, dass wir eben jetzt gerade in einer, jetzt um mal da auch zu bleiben, politischen oder eben Weltlage leben, wo gerade zum Beispiel, wie du schon sagst, also selbst medizinische Themen gehijackt werden, um daraus irgendwie eine Art von, ja, wie gesagt, Politik zu machen, um eine Gesellschaft oder eine sehr große Gruppe von Menschen irgendwie zu, ich weiß gar nicht, kontrollieren, klingt jetzt so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber irgendwie in irgendeine Form in eine Richtung zu bringen? Ist das gerade vielleicht einfach nur stärker so als historisch betrachtet?
Ja, es war ja noch nie so einfach in der Geschichte, Desinformation zu betreiben. Also im Mittelalter musste ich dafür noch mit Pferdekutsche von Marktplatz zu Marktplatz reisen. Das geht viel schneller mittlerweile, auch auf einer globalen Ebene. Und natürlich auch Politik, das können wir auf ganz vielen Ebenen feststellen, bedient sich bestimmten Narrativen. Und es ist ja auch psychologisch erwiesen, dass wenn ich die Unwahrheit oft genug wiederhole, unser Gehirn zunächst mit Zweifeln reagiert und dann aber auch bestimmte Narrative für sich übernimmt. Mhm. Durch die bloße Präsenz dieser Narrative. Also können wir jetzt aus der Politik ganz viele Beispiele nehmen. Das fängt an mit bestimmten Bildern, die gewählt werden. Kulturkampfelement ist zum Beispiel auch zu behaupten, das haben wir leider an Deutschland auch erlebt. Wir hatten die Wahl einer potenziellen Verfassungsrichterin und es wurde einfach behauptet, sie würde Embryonen bis zur Geburt umbringen wollen. Hm. Und würde das vertreten, was sie nie getan hat. Aber das Narrativ war in der Welt, wurde reproduziert, wiederholt, multipliziert und hat in bestimmten Teilen der Bevölkerung damit auch verfangen. Also diese Mechanismen gab es schon immer, aber in dieser Dimension ist es neu.
Und damit beschreiben wir, oder auch das würde ich ganz gerne vielleicht mal wieder reinbringen, ja auch ein Phänomen, was du ja auch so aufgreifst, nämlich zu sagen, wie weit so eine gewisse, ich glaube, du beschreibst es irgendwie als Psychodynamik oder so, ne, der Angst im Grunde sich ja, sag ich mal, nicht nur individuell abbildet. Also natürlich habe ich, sag jetzt mal, Stefan Klung, gleich eins, Ängste und irgendwie Dinge und Unsicherheiten. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht nochmal ein ganz spannender Punkt, wo du nämlich sagst, naja, Das ist aber jetzt nicht nur auf einer individuellen Ebene, sondern man kann das eben auf einer gesellschaftlichen Ebene auch betrachten, wie das wirkt und vor allen Dingen, welche Auswirkungen das eben vielleicht auch auf das hat, was wir da jetzt gerade so beobachten, oder täusche ich mich?
Ja, also Massenpsychologie oder massenpsychologische Prozesse, das ist ja gleichzeitig das auch das Interessante. So, Politik soll im Kern Meinungsbildung beeinflussen und betreibt auch Meinungsbildung. Also der Widerstreit der Ideen, der ja auch ein ganz wichtiges pluralistisches Grundprinzip ist. Und gleichzeitig politische Systeme schon immer auch mit dem Aspekt der Angst gearbeitet. Also der Einschüchterung, der Stigmatisierung, der Ausgrenzung. Und es ist ganz schwer zu sagen oder eine klare Grenze zu ziehen zwischen, wo ist es noch ein legitimer Prozess der politischen Meinungsbildung und wo ist es schon bewusste Manipulation. Das Schwierige ist ja zum Beispiel, vielleicht glauben Trump und Kennedy auch das, was sie da sagen. Ja, also vielleicht ist es gar keine strategisch ausgedachte Manipulation, sondern die haben das auf Fox News gehört. Und Fox News sagt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und deshalb stimmt es halt auch. Also das können wir nicht ausschließen. Und Angst ist natürlich einer der Haupt... oder Angstvermeidung ist einer der Hauptaspekte, der unsere menschliche Existenz bestimmt. Also wenn Angstszenarien entworfen werden, also zum Beispiel, und da ist ja Sprache auch sehr wirksam, wenn wir von einer Flüchtlingsflut hören, dann werden Flutkatastrophen sind sehr gefährlich. Ne? Also die muss man, die sollte man vermeiden oder da sollte man sich nicht reinbegeben. Und solches, was man affektives Framing nennt, also dass bestimmte Teilaspekte, also Abtreibungsärzte sind Mörder. Ne? Also ist eine starke Aussage. So. Und die hat einen Einfluss und mit Mördern möchten die meisten Menschen nichts zu tun haben. Also das ist, es hört sich so simplizistisch an, aber so funktioniert ja unser Fühlen und Denken auf jeden Fall.
Wenn wir da jetzt mal bleiben, dann dienst du ja oder andersrum sprichst du ja eben auch über, genau, ich finde nochmal einmal ganz wichtig, also zumindest für mich das auch nochmal zu hören, wer von uns weiß, ob Trump und Co. nicht einfach wirklich total davon überzeugt sind. Also im Grunde, also dieses Thema, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und ne, wenn ich halt diese Brille aufhabe, dann laufe ich halt mit einer irgendwie tiefsten Überzeugung durch die Welt und setze mich auch vor einer Kamera, wo vielleicht ich, und das darf ich ganz offen sagen, wenn ich das dann sehe, bei mir eher so eine Art von Fremdschämenpotenzial angeht und ich so denke, okay, wie kann man das in aller Öffentlichkeit mit dieser Inbrunst auch noch vertreten? Aber das ist ja dann wiederum meine Brille und jetzt gar nicht, um irgendwie despektierlich klingen zu wollen, ne? Ist das jetzt schlauer oder bin ich halt irgendwie nur erleuchteter oder so? Aber wie du schon richtig sagst, also auch hier glaube ich ja zutiefst, also diese sogenannten gesellschaftlichen, naja, nennen wir es mal manipulativen Strategien, sind jetzt ja auch nicht völlig neu. Also da könnte man ja auch wieder sagen, wir leben sicherlich ja irgendwie in einer Region, wo wir das, vielleicht wir beide jetzt nicht persönlich, aber wo im Grunde ja völlig klar war, da haben ja schon Sachen gegriffen, ohne Social Media und Co., aber eben mit ähnlichen Mustern wurde ja gearbeitet, nämlich wie kriegt man eine relativ breite Masse ziemlich schnell mit irgendeinem Narrativ oder vielleicht sogar irgendeine Projektion so abgeholt, dass die, ja, ich sag jetzt mal, tatsächlich steuerbar sind. Ne? Das sind ja so Sachen. Und damit möchte ich tatsächlich nochmal auf einen weiteren Aspekt eingehen, den du ja auch sagst. Wir unterhalten uns dann ja auch über so Beziehungsmuster, die jetzt mal auf einer reinen Beziehungsebene, also wenn wir jetzt von Paaren sprechen, irgendwie auch gut beschrieben sind und vielleicht für alle greifbar. Aber wo du auch sagst, naja, vielleicht ist das ganz spannend, das mal eben auch wieder in den gesellschaftlichen Kontext zu setzen. Nämlich so Beziehungsmuster in politischer Kommunikation und was ich da so, wie gesagt, gelesen habe, du kannst es vielleicht jetzt gerade noch mal ein bisschen weiter ausführen oder aber auch korrigieren, eben inwieweit da so, weiß nicht, narzisstische Störung ist, glaube ich, ja eher so der richtige Begriff, ne? Also Narzissmus jetzt nicht als, also nicht ontologisch, sondern eher als narzisstische Störung, wie weit die gerade eine eine große Resonanz vielleicht auch in der politischen Kommunikation oder in Gesellschaft haben, irgendwie auf eine paradoxe Art und Weise, das vielleicht mal so zu fragen. Oder vielleicht auch schon immer da gewesen, ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht, bevor ich zu den Beziehungen komme, noch mal ganz kurz zur Angst, weil das auch für das Verständnis von Beziehungen sehr elementar ist. Angst ist die mächtigste soziale Emotion in der Gesellschaft. Die funktioniert wie ein Klebstoff, ne? Also der Gruppen zusammenhält. Allerdings nicht auf der Basis von einem gemeinsamen Vertrauen, sondern eher über Feindbilder.
Mhm. Und ich frage mal gerade ganz kurz, ja, nur so einmal ganz nicht, ist es nicht Scham der oder ist es gerade oder einfach nur oder ist Scham an der Stelle für dich gar nicht jetzt auf der Ebene von Angst, was jetzt Emotionen oder Gefühle betrifft?
Scham spielt auch eine Rolle, aber Scham, gemeinsame Scham bindet bei Weitem nicht so stark wie gemeinsame Angst.
Ah, okay.
Und Angst engt immer den Wahrnehmungskorridor ein. Sie erzeugt immer unmittelbaren Handlungsdruck. Wir müssen es jetzt ändern und macht halt sehr, sehr anfällig für autoritäre Versprechen. Also nur wir können das für euch lösen. Nur wir können euch schützen. Und da kommen dann Beziehungsaspekte mit rein. Also erstens sowas wie Projektion. Also das, was wir als Gesellschaft als Ohnmacht erleben, wird nach außen geschoben. Es sind die Medien, die Eliten, die Migranten. Ne? Also sind vermeintlich, wenn man sich dann anguckt, worin bestehen die eigentlich, ist es prinzipiell ein vielfältiges Bild. Aber es wird sehr stark reduktionistisch betrachtet. Ein weiterer Beziehungsaspekt ist Spaltung. Also komplexe Sachverhalte werden einfach in Schwarz-Weiß, Gut und Böse gespalten. Und Ambivalenzfähigkeit, Ambiguitätstoleranz verschwindet und bricht weg. Und das Dritte ist, was man in der Psychologie als Regression bezeichnet. Also in Angstlagen wächst einfach die Sehnsucht nach klarer Führung und Orientierung und einfachen Antworten. Und deshalb ist diese Form von Polarisierung, die stattfindet, dass wir das auch erleben, dass auch Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen immer weniger miteinander im Diskurs stehen. Dann kommen die Aspekte, die vorher eine Rolle gespielt haben, Reichweitenlogik, ne? Also soziale Netzwerke reagieren sehr stark auf Empörung. Es gibt sogar eine Empörungsökonomie. Und das sind dann die Systeme.
Algorithmus sogar?
Ja, das sind dann die Systemeffekte. Ne?
Genau.
Und damit lösen wir uns natürlich völlig von rationalen Grundlagen. Und wenn man jetzt zu dem Beziehungsthema geht, also wenn man versucht, politische Kommunikation auf beziehungspsychologisch zu verstehen, dann erkennt man natürlich Muster, die auch in zwischenmenschlichen Beziehungen eine Rolle spielt. Also zum Beispiel Lovebombing, ne? Also das, was am Anfang von Beziehungen häufiger passiert. Also wenn man das auf einen politischen Prozess überträgt, könnte man sagen, die politische Zielgruppe wird mit Nähe und Anerkennung verpflichtet, ne? Oder überflutet, also im Sinne von, ihr habt die richtige Haltung, ihr seid die Guten, nur wir sehen euch, nur wir nehmen euch ernst, alle anderen wollen nichts mit euch zu tun haben. Und was erzeugt das? Natürlich eine Form von Bindung oder ein Gefühl von Exklusivität, ne? Das erhöht den Selbstwert. Oder was wir auch erleben, wir werden es vielleicht nie schaffen als Gesellschaft, auf allen Ebenen gemeinsame Wahrheiten zu haben, also auf die wir uns einigen können. Also das fängt schon im sehr Kleinen an. Wenn man jetzt Geschwister über ihre jeweilige Familie befragt, dann haben die zwar faktisch die gleichen Eltern, aber natürlich eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung ihrer Situation und eine völlig unterschiedliche Wahrheit ihres Aufwachsens. Was Politik nutzt, und dafür hat sich auf Beziehungsebene dann eben der Begriff Gaslighting etabliert, also die geteilte Realität wird einfach delegitimiert. Also die Medien lügen, nur wir sagen die Wahrheit. Und die Zweifel, na, damit sehe ich Zweifel, damit gefährde ich den Common Sense. Und wenn man es nur medial betrachtet, ist es ja interessant und dazu gibt es auch viele Daten. Etablierte Medien verbreiten zumindest in einer Rate von 80-90% nachweisbare Fakten. Sogenannte alternative Medien verbreiten mit, gibt's Unterschiede zwischen, bei den meisten etwa zwischen 30-50% Fakten. Also ist gar nicht so, dass alles erdacht, erlogen, geframed, polarisiert ist, aber ein großer Teil halt schon.
Hm.
Und interessanterweise entlösen sich Menschen von dem Faktenbasierten. Und warum tun sie das? Weil sie sich in der Beziehung zu anderen Medien besser aufgehoben und gesehen fühlen. Also in ihrer Emotionalität stärker wahrgenommen fühlen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Bindung. Oder vielleicht noch ein Beispiel. So dieses Narrativ. Also es ist ja absurd, was geschieht in Bezug auf Meinungsfreiheit. Also dieses Narrativ, und es ist einfach ein solches, wir dürfen ja gar nichts mehr sagen. Ne? Also uns wird ja unsere Meinung verboten und wir dürfen die nicht vertreten und wir dürfen die nicht halten. Und dabei gehört es ja zum Diskurs, unterschiedliche Haltungen und Meinungen zu vertreten. Und diese bestimmte Medien bedienen natürlich auch dieses Narrativ, als Sprachrohr zu fungieren für Meinungen und Haltungen, die nicht mehr geäußert werden dürfen. Und da vermischt sich natürlich auch vieles, könnte ich jetzt endlos weiterführen, aber ein weiterer Aspekt ist Schuldumkehr. Ne? Also Täter machen sich selber zu Opfern. Ist ein Narrativ, was in populistischen Parteien sehr stark gepflegt wird, dass sie die eigentlich Ausgegrenzten und die eigentlichen Opfer sind im Diskurs. Und wann machen sich Menschen zu Opfern? Natürlich dann, wenn sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Was wir gesellschaftlich noch nicht vollständig verstanden haben, sind parasoziale Beziehungen. Also das, was wir als gefühlte Nähe zu politischen oder öffentlichen Akteuren erleben. Das kennen wir daraus, dass Menschen Influencern folgen, gefühlt eine Beziehung haben, indem sie jeden Tag teilhaben am Alltag dieses anderen Menschen. Und was wir erleben, ist, dass auch die jüngere Generation diesen Menschen mehr Vertrauen schenkt mittlerweile. Also es wird Beziehung wird aber nicht durch echten Kontakt hergestellt, sondern durch Likes, durch Kommentare. Und dadurch, dass das zur Verfügung steht, können natürlich auch politische Akteure ihren eigenen Wahrnehmungsraum ausbilden. Also wo es eben keine kritischen Nachfragen gibt. Ja, leider sind die USA da häufig das Beispiel, ne? Also die Pressekonferenz des Weißen Hauses. Es wird eigentlich nur noch Menschen Zugang ermöglicht, die erwartbare Fragen stellen. Kritik wird damit ausgeschaltet und gleichzeitig werden aber eigene Kanäle benutzt, die eben diese Nahbarkeit auch herstellen. Man hat plötzlich einen Präsidenten, der auch vom Klo aus twittert nachts. Das schafft irgendwie eine, wenn man sich gar nicht so reinfühlen, so eine absurde Form von Nähe auch, weil es so ungefiltert ist. Und daraus entsteht die Illusion von Beziehung. Also, dass ich das Gefühl habe, den erkenne ich, den kann ich nachvollziehen, den spüre ich, den fühle ich. Und dadurch baue ich auch Vertrauen auf.
Ich frage jetzt mal fast ein bisschen kindlich. Ja, und jetzt? Weil, genau, also ich verstehe total, also die Phänomene, die du beschreibst, ne, haben ganz offensichtlich damit zu tun, dass weiß ich nicht, vielleicht sogar aus einer völligen Überforderung, eben, ich sag jetzt mal, dieser Satz, den du ja auch, vielleicht nicht direkt, aber eben angesprochen hast, irgendwie haben leider schlaue Menschen irgendwie erkannt, flood the zone with shit, also im Sinne von, wenn ich den ganzen Kram einfach nur komplett überflute, dann weiß ich, habe ich die Chance, das Aufmerksamkeitslevel oder überhaupt die Chance, noch weiter klar zu blicken. Irgendwie habe ich eine relativ große Chance, die sozusagen zu vereinnahmen und irgendwie dann vielleicht auf eine sehr subtile Art und Weise eben auch zu beeinflussen. So, alles ja auch, glaube ich, sogar mehrfach beschrieben. Was ich jetzt gerade nochmal versuche, so ein bisschen auch mit Augenzwinkern, wie gesagt, vielleicht mit so einer kindlichen Dynamik zu fragen. Aber was du beschreibst, sind ja eben so Beziehungsdynamiken, die ja gar nicht nur gesellschaftlich. Du hast die, wie ich finde, sehr eindrücklich, sag ich mal, kaskadisch nach oben gespielt. Gäbe es denn jetzt zum Beispiel aus deiner Sicht so eine Art von Intervention, die man dann wieder aus der Individualbeziehung auf die Gesellschaft übertragen kann? Oder ist das zu kurz gesprungen? Also so, gibt es überhaupt eine Chance, sag ich mal, mit Menschen mit diesen Dynamiken, die du da beschreibst, also Gaslighting, Lovebombing und so weiter, das sind ja alles so Sachen, wie gesagt, nochmal, die würde ich jetzt so in den Bereich narzisstische Störung stecken. Du kannst mich aber gerne korrigieren. Gibt es da überhaupt eine Chance, sowas zu durchbrechen? Kann man sowas therapieren oder wie geht man damit um? Also außer, also wegmachen geht ja nicht. Also das wäre zwar schön, aber ist ja da.
Also Demokratie ist ein möglicher korrigierender Faktor. Wenn das so einfach wäre, also wir haben alle den Wahlkampf in den USA verfolgt und da haben sich sicherlich auch viele kompetente Menschen Gedanken gemacht, wie dieses Narrativ zu demystifizieren ist. Was sicherlich wichtig ist, und das ist aber unattraktiv, was zum Beispiel, finde ich, einen sehr positiven Mechanismus, dass es Faktenchecks gibt. Die sind aber anstrengend, ne? Also weil die mit Recherche verbunden sind, weil die mit Differenzierung verbunden sind, weil die einen Aufwand bedeuten, weil dann auch wieder die Frage ist, welchem Faktencheck vertraue ich eigentlich und welchem wiederum auch nicht. Ist ja auch eine Möglichkeit der Manipulation. Und was man dabei sagen kann, ist, oder also ich frage mich manchmal auch selber, warum ich das tue und mich damit beschäftige. Und das eine, das ist die Analyse, also das Durchdringen und Verstehen. Und das andere ist natürlich auch, vielleicht nicht Antworten zu haben, aber Antworten zu entwickeln. Und was zum Beispiel Menschen handlungsfähiger macht, ist Aufklärung zu betreiben über Manipulationstechniken. Das hat eine Wirkung im persönlichen Umgang in Beziehungen. An wen gerate ich da eigentlich und mit wem habe ich es zu tun und auf welche Art und Weise inszeniert sich dieser Mensch mir gegenüber? Und es ist gut, ein Grundverständnis dafür zu haben. Also auch ein Grundverständnis dazu, was löst der andere bei mir aus? Was sind meine eigenen Themen, um das auch miteinander in Beziehung und Verbindung zu setzen? Und das bedeutet natürlich in Bezug auf Gesellschaft auch eine gesellschaftliche, also wenn man das vom Individuum auf die Gesellschaft überträgt, also kann ja sein, dass ich zum Beispiel jemand bin, der eine gewisse Anfälligkeit für narzisstische Narrative habe. Wenn ich das bei mir selber erkenne und reflektiere, kann ich es immer noch nicht ändern, ne? Weil es mich auf emotionaler Ebene erwischt und das Emotionale immer schneller ist als das Rationale. Aber es ist natürlich möglich, mich davon zu emanzipieren und mich daraus zu lösen. Weil wenn ich einmal bestimmte Mechanismen verstanden habe, dann, ja, das ist wie so ein kleines Steinchen im Schuh. Dann fällt es mir plötzlich schwerer, so zu tun, als hätte ich das nicht verstanden und durchdrungen. Also so beginnt ja Veränderung, ne? Und das Wissen alleine ist keine Garantie, aber ich finde auch, und deshalb ist sicherlich einer der Gründe, warum ich das mache, schafft Wissen uns mehr Wahlfreiheit. Also löst uns in gewisser Form aus diesen Verstrickungen. Und was, also wenn man so will, was ist denn eigentlich das Gegengift für Angst oder für Angstprozesse in Gesellschaften? Ja, kann man sagen, Sicherheit. Ich kann jetzt nicht sagen, wir sind in jeder Beziehung sicher und es kann nichts passieren und es drohen keine Gefahren. Was ich tun kann, ist zum Beispiel zu verstehen, also auch wenn ich das mediale Echo von bestimmten Ereignissen verfolge, bekomme ich emotional den Eindruck, wir leben in der unsichersten aller Zeiten. So, es war noch nie so schlimm und es war noch nie so bedrohlich. Und wenn ich das aber in Beziehung zu meinem Wissen über Weltgeschichte setze, gab es schon sehr viele Krisensituationen, wo es Lösungen gab. Also das ist ja dann Resilienz, also im Sinne von, ich reduziere das Drama in dem Moment. Ja, und erkenne, ja, Menschheit stand schon immer vor Herausforderungen und musste schon immer Lösungen finden und war auch schon immer, es gab schon immer Bedrohungserleben auf einer gewissen Ebene. Und dann, und da finde ich viele gesellschaftliche Diskurse erstmal sehr interessant, auch in der Klinik, also da habe ich in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt, also ich bin 51 Jahre alt, in der Wahrnehmung von 18-Jährigen bin ich natürlich ein alter weißer Mann. So. Und werde auch so wahrgenommen. Das, was ich sage, wird auch in dieses Framing gesteckt. Also das erlebe ich zum Beispiel in der Klinik. Wir haben manchmal so Großgruppen, wo dann bestimmte Themen besprochen wird, wo ich sehr schnell selber auch zur Zielscheibe von Aggressionen werde und gar nicht merke, wie es um mich rum, wie es passiert ist. Also wo ich mich dann auch frage, bin ich das wirklich? Wird mir da was übergestülpt? Genauso umgekehrt. Und was mich natürlich auch interessiert, weil es einfach Teil meines Wirkens ist, ist Sprache und inwieweit Sprache wirksam ist. Von daher finde ich natürlich Gender-Debatten auch interessant. Also auch jenseits von richtig oder falsch. Ich finde auch die Verwendung von bestimmten Begrifflichkeiten, zum Beispiel auch, dass in der Generation Z viele Begriffe aus meinem Bereich mittlerweile entlehnt werden und benutzt werden. Also da gibt es ein sehr hohes Verständnis von psychischen Grundlagen mittlerweile auch. Und das verändert also den
Diskurs. Trauma, toxisch und so weiter, das sind ja alles so Begriffe, genau.
Trigger, ne? Also ja. Alles ursprünglich psychotherapeutische Begriffe und das hat positive Effekte und negative Effekte. Ne? Also weil es einfach auch zu einem breiteren Verständnis führt auf der anderen Seite und auch zu einer Unschärfe auf der anderen Seite. Und da sehe ich Handlungsfelder, ne? Weil das letztendlich dynamisch ist, weil es etwas ist, wo, das merke ich auch selber, aber das hat mit meiner Lebenssituation zu tun. Ich habe in meiner Biografie erlebt, dass sich Gesellschaft eher, zumindest in meinem eigenen Sinne, progressiv entwickelt hat. Und ich stehe jetzt in einer Situation, wo es einen vielleicht auch erwartbaren, aber der ist aktuell da, einen reaktionären Backlash gibt. Und muss meinen Modus finden, wie gehe ich eigentlich damit um? Oder was macht das mit mir? Auch die Vorstellung, die nächsten 20, 30 Jahre wieder in einem stärker konservativ werdenden Umfeld zu leben. Ne? Also darauf muss ich mich erstmal einstellen oder damit muss ich auch selber erstmal klarkommen mit dieser Perspektive. Und ich weiß auch, dass ich das als Individuum nicht alleine beeinflussen kann, aber wie es dann immer so ist, natürlich in den Beziehungen, die ich pflege, habe ich einen aktiven Einfluss darauf. Ne? Also da bin ich ganz stark Graswurzellogiker.
Ich will mal so ein paar Gedanken, die du genannt hast, nochmal irgendwie zusammenbringen. Also auch gar nicht mit dem Anspruch, gibt es jetzt diese eine Antwort, weil was ich total verstanden habe, also ich würde das jetzt so, du beschreibst auch sowas wie, irgendwie haben wir nur eine Chance von Bewusstwerdung. Also, ne, also du sagst ja, Faktencheck ist im Grunde ja eine Art von Bewusstwerdung. Also ne, da wird irgendwas erzählt und dann versuche ich halt über ein Format das einfach zu widerlegen. So, dass du das eine ist ja so. Dann sagst du auch, das ist für mich auch Teil von Bewusstwerdung. Wir fangen an, jetzt mal vielleicht sogar generationsübergreifend, aber du hast jetzt speziell gesagt, eher die jüngeren Menschen fangen an, sich mit Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, ne? So nehmen Trigger und alles, was so mittlerweile, muss man ehrlicherweise sagen, ja wirklich im Sprachgebrauch angekommen. Und da ist vielleicht sogar ja erstmal völlig irrelevant, ob man das jetzt medizinisch sauber alles definiert oder so. Hauptsache, man hat irgendwie eine Ahnung davon, dass es solche Sachen gibt und dass die irgendwas mit einem machen. ist auch für mich Teil von Bewusstwerdung. So, dann sagst du auch, ja, ne, alleine bewusst zu werden, dass sich da irgendwas verändert. Jetzt könnten wir beide ja auch, wir sind ja ungefähr ein Alter, sagen, jetzt stampfen wir auch mit den Füßen auf den Boden, auf den Füßen sagen, das ist aber doof, wir wollen das nicht. Wird relativ wenig bringen, wird passieren. Also auch da ist für mich auch Teil von Bewusstwerdung so, okay, Resilienz hat ja auch noch was damit zu tun, dass ich ja Stress nicht wegmache, sondern den Umgang damit irgendwie verändere. Keine Ahnung, irgendwie. Oder ne, irgendwie sage, okay, ich kann da anders draufschauen, weil ne, Thema individuelles Stress erleben ist ja nicht gleich der Stressor im Außen, sondern hat halt ganz damit zu tun, wie ich das innerlich wahrnehme. Alles für mich Teil von Bewusstwerdung und mache ich einen dicken Haken dran. Und gleichzeitig deswegen so ein bisschen auch vielleicht nochmal kritisch an uns beide. Das ist so ein weicher Faktor und natürlich ist der auch völlig klar und natürlich braucht der auch Zeit und so. Und jetzt haben wir aber, und das beschreibst du ja auch, eben eine Gesellschaft, wo wir so ein Phänomen beobachten. Leute sind total abgehängt, haben eine ganz andere innere Wahrnehmung, haben vielleicht sogar auch gar nicht, und das meine ich jetzt gar nicht so uns erhebend, aber so einen intellektuellen Zugang dazu, ne, um das irgendwie alles so zu verstehen oder sich damit auseinanderzusetzen. Haben wir da überhaupt eine Chance? Also ist das so, wo, weil das ist ja auch Teil der Realität, diese Menschen ja eben ihre Brille aufhaben und jetzt zum Beispiel, wenn wir beide jetzt darüber reden, die könnten ja hier um uns rum sitzen. Also die könnten unser Gespräch verfolgen und darf mich gerne korrigieren, die würden entweder nur innerlich versuchen, die ganze Zeit sich zu erzählen, dass wir beide totalen Schwachsinn reden oder es gar nicht verstehen oder es gar nicht wahrhaben wollen. Haben wir da eine Chance? Oder was wäre jetzt auf gesellschaftlicher Ebene tatsächlich so eine Intervention? Wie gesagt, gar nicht mit dem Anspruch, dass wir beide jetzt eine Antwort haben, aber ist es dann nicht eher, also das ist so ein bisschen was, was mich sogar verzweifeln lässt, wo ich so denke, ja, habe ich alles verstanden und ja, Bewusstwerdung bin ich total dabei und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, ist das anschlussfähig? Sorgt das irgendwie, dass das gehört wird? Oder braucht es irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht, braucht es irgendwie ein Gegengift im Sinne von, weißt du, so Feuer mit Feuer, muss man im Grunde irgendwie dann mit guten Werten sozusagen mit derselben Mechanik dagegen arbeiten? Oder ist das irgendwie?
Ja.
Okay. Gut, danke.
Also da bin ich natürlich durch Gruppentherapie geprägt. Also das Wesen von Gruppentherapie ist Polarisierung und die vermeintliche Unmöglichkeit von Lösung.
Mhm.
Und also auch diese Spannung auszuhalten, die aus Nichtübereinstimmung besteht. Also ist ja für mich selber auch schwierig auszuhalten, wenn jemand eine völlig andere Perspektive und Meinung hat. Das macht in mir etwas emotional. Und je nachdem, wie ich verfasst bin, bin ich bereit oder habe auch überhaupt die Kapazität, mich damit auseinanderzusetzen oder auch nicht. Und was ich aber, und das ist dann Teil meines Erfahrungshintergrundes, was ich erlebe, und das erlebe ich reproduzierbar, ist, dass Menschen lernen können, einander zu verstehen. Dass Menschen lernen können, einander zuzuhören. Dass Menschen lernen können, also dass emotionale Intelligenz auch beeinflussbar ist. Also im Sinne von, ich kann lernen, Perspektive zu wechseln. Das ist eine Fähigkeit. Mhm. Ich kann lernen, aus dem Bewerten herauszutreten und ins Fühlen zu gehen. Das sind alles Kompetenzen, die jeder Einzelne auch beeinflussen und erwerben kann. Mit seiner eigenen Grundausstattung, ne, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ja, widerspricht, also wir wären ja gerne eindeutig und niemand von uns ist eindeutig. Also Widersprüchlichkeit ist menschlich und diese Ambivalenz aufzulösen ist auch zum Beispiel gar nicht das Ziel von Psychotherapie, sondern eher, es geht immer um Integration. Jetzt könnte man natürlich sagen, zum Beispiel Pegida-identitäre Gruppen inszenieren sich als radikal frei, sind aber gleichzeitig extrem autoritär organisiert. So, sind jetzt keine basisdemokratische Bewegung, so in dem Sinne. Sondern eher auf Führer ausgelegt. Und da kann man ja sagen, dieser Widerspruch, der macht mich wahnsinnig. Ne? Also im Sinne von, ich kriege das einfach nicht zusammen mit meinem Gehirn. Aber das menschliche Gehirn kann Widerspruch und ist in der Lage, sich von sich selbst abzuspalten an bestimmten Punkten. Und daran kann ich verzweifeln oder ich kann das als etwas wahrnehmen, was so ist, also wo es auch eine Akzeptanz braucht. Und die habe ich, also diese Grundakzeptanz für Widersprüchlichkeit, die ist tief in mir veranlagt und die macht mir gleichzeitig auch Hoffnung, also in der Form, dass natürlich Bedürfnisse gesellschaftlich auch auf andere Art und Weise befriedigt werden können als über populistische Politik. So. Und ich erlebe das, also Menschen, die zu uns in die Kliniken kommen, bleiben 6 bis 8 Wochen. Das macht sie nicht zu anderen Menschen, soll sie auch nicht zu anderen Menschen machen. Aber ich erlebe oft, wie in einer Gemeinschaft Sichtweisen auch in relativ kurzen Zeiträumen veränderbar sind. So. Mhm. Und auch die Veränderungen, die stattfinden, also wenn ich die Geschichte betrachte, ist sie ein Lauf von progressiven und reaktionären Zyklen. So, es ist erwartbar, dass auch ein reaktionärer Zyklus seine Grenzen findet und auch totläuft und auch Widerstand erzeugt und auch wieder andere Ideen gebiert. Und auch darauf vertraue ich. Ne? Könnte man auch sagen, es ist eine individuelle Resilienzfähigkeit, weil ich die Erfahrung gemacht, es ist so, übertrage ich die auch eher auf die Zukunft. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass mir nicht Klima auch Angst macht. Das bedeutet nicht auch, dass es mir Angst macht, potenziell in einem autoritären System leben zu müssen. Da hilft mir tatsächlich, ich habe auch 2 Jahre in Italien studiert, wo ja faschistische Ideen per se gesellschaftsfähiger waren als lange Zeit in Deutschland. Und wo es interessant wenig Auswirkungen auf die individuelle Ebene hat. So. Und nicht, dass ich das gutheißen will, aber es zeigt mir auch, dass natürlich Gesellschaft immer nur von den eigenen Grundannahmen ausgeht. Und ja, also wenn ich es jetzt mal ganz, ganz positiv formuliere, ich werde nicht umhinkommen, neue Erfahrungen zu machen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, die ich mir vielleicht lieber erspart hätte.
Und was ich damit auch höre, ist irgendwie auch wieder so eine Kombination aus, wahrscheinlich haben wir, also jetzt ob wir beide, das wäre auch wieder vermessen zu behaupten, vielleicht über das, was wir ja gerade tun, irgendwie so einen ganz kleinen, dann nehmen wir ja wieder dieses, weiß ich nicht, dieses, so in komplexen Systemen brauchst du ja manchmal nur diesen kleinen irgendwie Anstoß, dass sich irgendwas bewegt, nennen wir es dann mal so einen Ripple-Effekt, der entsteht. Wie gesagt, gar nicht mit dem Anspruch, dass das jetzt eben diese breite Masse oder so erreicht, aber vielleicht sind es eben diese kleinen Anzahl von, ich nenne das jetzt mal Akupunkturpunkten, die überall dann auch in einer sehr, sehr pluralistischen Gesellschaft irgendwie auch gebraucht werden, damit irgendwo mal was greift und auch völlig egal ist, ob irgendjemand nochmal weiß, was dann da gegriffen hat. Hauptsache, es greift irgendwie was. Ist so das eine, was ich höre. Du nickst gerade, aber
ja. Ja, und ich, also kann auch nochmal konkret etwas nennen, was mir Hoffnung macht. Wir haben als Gesellschaft erkannt, dass zum Beispiel Social Media einen hohen Preis hat. Und das finde ich sehr hoffnungsvolle Zahlen erstmal, dass mittlerweile über 60% der Generation Z sagen, dass es günstiger wäre, wenn sie das weniger gebrauchen. Und als einziges Beziehungs- und Kommunikationsmittel nutzen. Also das Problembewusstsein, die rationale Akzeptanz ist da. Der nächste Schritt wäre die emotionale Akzeptanz und erst dann kommt ja Veränderung. So. Oder das fand ich irgendwie auch süß, dass 75% der Oberstufenschüler in Österreich heißt es noch Volksschule, den Volksschülern raten würden, die Finger davon zu lassen. So. Also es gibt schon diesen aus eigener Erfahrung gewachsenen Rat an die jetzt dann nachfolgende Generation, das hat uns jetzt nicht nur gut getan. Ne? Das war nichts, wo wir sagen, mehr davon. Und solche Bewegungen oder inneren Bewegungen gibt es ja auch. Ne? Es gibt nicht nur, es vereinzelt sich und alle sind einsam und niemand will mehr was mit anderen Menschen zu tun haben. Und es gibt diese Bewegungen, die das gefördert haben. Und es gibt ein steigendes Bewusstsein, welche Folgen das hat. Psychisch, politisch, gesellschaftlich.
Übrigens auch durchaus als Vater von drei Kindern, die so ein bisschen dieser Generation angehören, kann ich das bestätigen? Also ich würde uns beide, also zumindest ist bei mir auch so, ja, als die Generation, jetzt will ich nicht diese nostalgischen Bilder benutzen, aber so noch gar kein Smartphone, noch nicht mal Internet und so weiter. Und dann hatte ich, glaube ich, auch so in der Anfangszeit auch so eine Gaga-Phase, also wo ich schon viel älter war und auch schon Vater war und selber mich dabei beobachten musste, wie sehr ich an von so einem Gerät, Technologie und was auch immer da an Content drauf ist, auch gehijackt werde, um mir selber irgendwann mal tatsächlich selber zu empfehlen, ich verlasse diese Veranstaltung jetzt, weil ich dieses Abgrenzungspotenzial an der einen Stelle tatsächlich gar nicht habe. Also oder extrem stark entwickeln musste erstmal, um damit umzugehen. Und eben, wie du schon richtig sagst, jetzt im Vergleich dazu, den Zugang eben zu dieser Generation zu haben, zu merken, wie selbstverständlich eben zum Beispiel so Detox Day oder so da irgendwie Teil der Woche ist, also wo völlig klar ist, es gibt Settings, da kommt dieses Ding einfach gar nicht mit oder da bewege ich ganz bewusst ab. Also von daher, ich bin da total dabei, dass wahrscheinlich auch hier das Phänomen, irgendwie ist es nicht nur das eine, sondern es ist alles und irgendwie die Frage ist auch da, wo vielleicht auch unsere Aufmerksamkeit hingeht, ne? Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, wo man dann sich fragen müsste, ja, es gibt wahrscheinlich auch bestimmte mediale Sender, so nenne ich das jetzt mal im weitläufigen Sinne, die daran Interesse haben, diese Information nicht zu geben. Aber genauso gibt es eben andere, die eben auch sagen, naja, das kann man auch diverser betrachten oder eben auch nochmal viel kritischer betrachten. Ne?
Ja, und es gibt zu allen Zeiten auch gesundheitsförderliche Entwicklungslinien. Also es ist Common Sense mittlerweile, das Rauchen nicht so günstig ist. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis es Common Sense war. Und Social Media ist vielleicht das neue Fleischessen. Ne? Mhm. Also im Sinne von, haben die meisten Menschen mittlerweile auch ein Bewusstsein, weil das ja auch wieder ein Kulturkampf-Element ist zwischen Veganern und Fleischessern. Aber also im Sinne von, es macht schon Mut, dass Veränderung möglich ist. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass bei Aldi die Hälfte des Regals aus veganen Produkten besteht? Also, oder Bio. Ja, also solche Bewusstseinsveränderungen gab es schon immer und die gibt es auch nach wie vor und die gibt es aktuell eben auch auf den Gebrauch von Social Media. Und ja, vor 30 Jahren habe ich noch Menschen behandelt, die dachten, sie sterben, wenn sie nicht jeden Tag Fleisch essen. Es ist mir in den letzten Jahren seltener begegnet.
Vielen Dank für diesen Einblick in deinen Alltag. Aber ja, aber ich glaube, was du ja auch nochmal beschreibst, und da kann man jetzt, glaube ich, ganz viele Dinge dazulegen. Also alleine, nur weil es irgendwie mal vor 3-4 Monaten nochmal so präsent war, wohl diese Entscheidung, dass wir uns anschnallen sollten, wenn wir Auto fahren. Da gab es ja auch die krudesten Argumente, warum das jetzt total fürchterlich wäre, wenn man das tun müsste. Und ich weiß, glaube ich, eines, was ganz hoch gescored wurde, war, wenn mir die Zigarette runterfällt und dann im Fußraum liegt, dann komme ich da ja nicht mehr dran. Also da lachen wir natürlich jetzt drüber, aber irgendwie war das die Realität der Menschen. Und das war ein ganz valides Argument zu sagen, warum man das nicht tun möchte. Ne? Also so viel zu den teilweise Absurditäten eben an der Stelle. Ne? Sven, mit Hinblick auf die Zeit und hinzukommt mit der Schleife, die wir einmal drehen mussten, ich entschuldige mich nochmal dafür, danke ich dir erstmal sehr für die Einblicke und möchte das tatsächlich an der Stelle auch nochmal sagen, dass es hochspannend ist, also dir auf LinkedIn oder auch auf deiner Website zu folgen, eben weil, und das sicherlich jetzt auch hier mit dem Format geschuldet, da noch viel, viel tiefer gehendere Gedanken auch von dir zu lesen sind, die ich, wie gesagt, und das darf ich gerne auch mal ganz explizit betonen, hochspannend finde, weil sie eben immer dazu einladen, tatsächlich einfach auch mal, und du hattest vorhin auch mal davon gesprochen, die Perspektive zu wechseln, systemisch vielleicht mal anders drauf zu schauen, da muss man jetzt gar kein Systemtheoretiker für sein, sondern einfach nur zu gucken, ah ja, da kann man irgendwie auch anders drauf schauen. Also, Sven, ich danke dir sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für das gute Gespräch.
Und das war Beyond KPI. Der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.